Yes. Wir haben einen großartigen, unglaublichen Gott. Er ist der, der die Wege ebnet. Er ist der, der Wunder wirkt. Er ist das Licht in der Dunkelheit. Er ist der, der sein Wort immer einhält. Das haben wir eben gesungen und das begeistert mich. Ja, wir haben eben von Paul gehört, ein richtig starkes Zeugnis, wie er Gottes Eingreifen erlebt hat. Wir haben gehört von Hebräer, von den Helden des Glaubens, die Unglaubliches erlebt haben, weil sie vertraut haben, weil sie geglaubt haben, weil sie Gott gedient haben. Aber wenn man in dem Kapitel etwas weiterliest, dann wird da nicht nur beschrieben, was sie für Wunder erlebt haben, sondern dann wird da genauso beschrieben, durch welches Leid sie gegangen sind. Und welches Leid sie erlebt haben, weil sie zu Gott gehört haben und weil sie Gott gedient haben. Und auch in meinem Umfeld gibt es Leid. In meinem letzten Jahr in Hamburg, wo ich Pastor war, bevor ich hierher kam, durfte ich ein Ehepaar ein bisschen begleiten, deren Kind einen Tag nach der Geburt verstorben war. Und es war ein großes Leid, was ihr Leben tief getroffen hat und auch mein Herz bewegt hat. In meinem Mitarbeiterteam in der Kinderkirche, ja, da gab es eine Mitarbeiterin, deren Mann hatte einen Herzinfarkt und wochenlang ging man davon aus, er wird sterben. Sein Leben hing am seidenen Faden. Eine gute Freundin meiner Schwester, die war im vollzeitlichen Dienst für Gott, bekam Corona, dann Long-Covid und bis heute ist ihr Long-Covid so stark, dass sie fast ihr Bett nicht verlassen kann. Und auch hier in unserer Gemeinde weiß ich von mindestens 2 Leuten, die heute hier sind, die dieses Jahr schon ein Familienmitglied verloren haben. Und trauern, leiden an dem, was sie verloren haben. Und ich denke, damit sind sie nicht die Einzigen. Wir alle haben Freunde, Verwandte, Bekannte, die nach unserem Empfinden zu früh aus dem Leben gegangen sind, die wir vermissen und was uns schmerzt. Und oft wissen wir nicht, warum. Warum ist das passiert? Warum, fragen wir uns vielleicht, hat Gott das zugelassen? Und wir finden Erklärungsansätze, machen uns Gedanken und manches können wir verstehen, aber manches bleibt auch für immer unverständlich. Bei manchen Fragen bleibt bis zum Ende ein Stück Ratlosigkeit. Und das ist für uns als Christen auch nicht komplett anders als für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Ein Stück sind wir ratlos und wissen nicht, warum manches passiert und anderes nicht. Warum manch guter Mensch zu früh stirbt und manch schlechter Mensch viel zu lange lebt. So beschreibt es zumindest der Psalmist in dem Psalm immer mal wieder, wenn er sich darüber aufregt, wie schlechte Menschen scheinbar so ein gutes Leben haben. Doch in all dem wissen wir eins, und das ist mein erster Punkt für heute. Gott steht den Leidenden bei. Gott befreit uns nicht von jedem Leid, aber er steht dem Leidenden bei. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Es beginnt mit Israel, das in der Sklaverei war, versklavt von den Ägyptern und sie schrien zu Gott um Hilfe und Gott hatte Mitleid mit ihnen. Es geht weiter mit Israel, was in Kanaan unterdrückt wurde von den umliegenden Völkern und Gott hatte Mitleid mit ihnen und sandte ihnen die Richter. Und dann sah Gott, dieser liebende Gott, wie die ganze Welt zugrunde geht, wie die ganze Welt ohne ihn ins Verloren rennt. Und sein Mitleid war so groß, dass er Jesus sandte auf diese Welt, der unsere Schwäche, unseren Schmerz, unser Leid teilte. Der Mitleid hat mit dem, wie es uns geht, weil er selbst diese Gefühle auch kennengelernt hat. Als die ersten Christen verfolgt wurden und in den Arenen von Rom zur Schau der anderen, zur Belustigung des Volkes getötet wurden, gab Gott ihnen im Tod noch die Kraft, zu seiner Ehre zu singen. Sie sangen, während sie verfolgt und getötet wurden. Als ganz Europa unter einer falschen Lehre war, hatte Gott Mitleid und sandte einen Mann wie Martin Luther, der den Mut hatte und die Kraft hatte, aufzustehen und zu predigen, dass Gott uns durch Gnade rettet und dass Gott uns nicht durch Leistung erlöst. Und auch heute höre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, die im Leid sind, dass sie genau in diesen schweren Momenten ganz häufig Gottes Nähe, Gottes Beistand umso mehr erleben. Nicht, wer sie befreit, aber wer ihnen beisteht und wer sie hindurchträgt, wie er sie nicht alleine lässt. Und diesen Beistand Gottes macht Jesus auch in den Seligpreisungen deutlich. In Lukas 6, Vers 20 und 21. Da wandte sich Jesus an seine Jünger und sagte: Glücklich seid ihr, die ihr in Armut lebt, denn euch wird das Reich Gottes geschenkt. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn die Zeit wird kommen, in der ihr vor Freude lachen werdet. Gott sieht unser Leid. Und Gott ist das empathischste Wesen des Universums. Niemand hat mehr Mitgefühl als er. Und wenn wir leiden, dann leidet er mit. Wir wünschten uns manchmal, er würde unser Leid immer beenden. Manchmal tut er das. Wir haben es heute von Paul gehört. Und das dürfen wir feuern, dafür dürfen wir beten, das dürfen wir erwarten. Aber manchmal tut er es auch nicht. Aber dann dürfen wir wissen, er steht uns bei und er leidet mit uns. Und er schenkt uns eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Eine Hoffnung auf einen Punkt im Leben, wenn wir bei ihm sein werden, wo alles Leid ein Ende hat. Und doch tut er noch mehr. Denn er handelt durch sein Volk. Gott schuf Adam und Eva als sein Ebenbild. Er schuf sie als seine Stellvertreter auf dieser Erde. Dieses Bewusstsein ging verloren und die Menschen wandten sich von Gott ab. Doch Gott berief Abraham, den Stammvater des jüdischen Volkes, und er sagte zu ihm: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Er gab ihm einen Auftrag, Gottes Wesen auf dieser Welt sichtbar zu machen. Gott berief Abraham mit einem Auftrag. Und dieser Auftrag gilt auch uns, wenn wir an Gott glauben, wenn wir zum Volk Gottes gehören, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir sollen Gottes Wesen auf dieser zerbrochenen und häufig dunklen Welt sichtbar machen. Wir sollen seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Gnade, seine Heiligkeit sichtbar werden lassen. Denn wir sind seine Ebenbilder, sein verlängerter Arm, seine tröstenden Arme, seine tröstenden Worte dürfen wir weitergeben. Das ist unsere besondere Verantwortung, wenn wir zu Gott gehören, wenn wir Gottes Volk sind. Wir repräsentieren ihn. So wie ein Botschafter den Staat repräsentiert, zu dem er gehört, sind wir Botschafter des Himmelreichs. Wir repräsentieren Gott. Die Menschen schauen uns an, wenn wir sagen, wir gehören zu Jesus, und ziehen von uns Rückschlüsse darauf, wie Gott ist. Sie schauen Paul an, denken, Paul ist so. Dann wird Gott auch so ähnlich sein. Ja, das ist vielleicht etwas vereinfacht und runtergebrochen, aber genau das bedeutet es, ein Ebenbild zu sein, ein Botschafter zu sein. Das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass es aus Gottes Sicht nichts Schädlicheres gibt, als ein Volk Gottes, das seinen Namen in den Dreck zieht. Als Menschen, die sagen, ich gehöre zu Gott und dann genau so leben, wie es Gott nicht gefällt. Menschen, die sagen, ich gehöre zu Gott, aber dann Hass, Ungerechtigkeit, Egoismus und Gier zur Schau stellen. So wie das Volk Israel als es damals die Armen ausgebeutet und unterdrückt hat. So wie die Kirche, die in der Geschichte leider immer wieder, statt das Evangelium mit Worten zu verkünden, versucht hat, mit dem Schwert Länder zu erobern oder Menschen zu unterdrücken. So wie manche Christen, denen es nur darum geht, selbst gesegnet zu sein und denen das Leid anderer egal ist. Genau das war auch damals der Fall im Königreich Israel, ungefähr 800 vor Christus. Und damals sandte Gott einen Propheten, den Propheten Amos. Der regte sich auf im Auftrag Gottes. Er durfte mal so richtig stänkern und meckern über das, wie die Menschen lebten. Aber nicht nur seine eigenen Gedanken, sondern er durfte Gottes Meckern weitergeben. Und er sagte solche Dinge wie, der Gerechte wird für Geld wegen eines Paar Schuhs verkauft. Er beschwerte sich darüber, dass die Geringen benachteiligt wurden und ihr Recht gebeugt wurde. Er beschwerte sich darüber, dass Bestechungsgeld angenommen wird und die Armen vor Gericht bedrängt werden. Er beschwerte sich über die Reichen, die ihr Geld sinnlos verprassten und sich zum Beispiel Betten aus Elfenbein bauen ließen. Oder darüber, dass die Reichen ihren Abfall noch verkauften an die Armen. Um das anzuprangern, um das zu beenden, sandte Gott den Propheten Amos. Und ich möchte mal 2, 3 seiner Verse im O-Ton zu Gehör bringen. Und ein jeder von uns möge sich selbst fragen, ob Gott auch zu uns etwas dadurch sagen möchte. Ich lese Amos 8, Vers 4. Und ich habe diese Texte jetzt mal bewusst nicht hier mit, weil es ein bisschen längere Texte sind. Also einfach zuhören. Hört ihr, die ihr die Notleidenden tretet und die Bedürftigen in diesem Land vernichtet. Ihr könnt es kaum erwarten, dass der Sabbat vorüber ist und die Feiertage vorbei ist, damit ihr wieder handeln könnt. Ihr messt das Korn mit falschem Maß und wiegt es auf gefälschten Wagen. Und ihr mischt den Weizen, den ihr verkauft, mit Spreu, die ihr vom Boden zusammenfegt. Dann versklavt ihr die Armen wegen der Schuld eines Silberstücks oder eines Paar Sandalens. Nun hat der Herr sich selbst, dem Stolz Israels, geschworen: Ich werde das Böse, das ihr getan habt, auf keinen Fall vergessen. Oder in Amos 5: Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht mehr riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben, die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und die Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals vertrocknet. Gott hatte Israel religiöse Gesetze gegeben. Er hatte ihnen Anweisungen gegeben, Gebote gegeben, die ihnen helfen sollten, Gott angemessen zu ehren und Gott angemessen zu dienen. Aber genauso hat er ihnen auch soziale Gesetze gegeben. Gebote gegeben, die ihnen helfen sollten, ein gerechtes und angemessenes, gutes Miteinander zu pflegen und gut miteinander umzugehen. Eine Art Wirtschaftsordnung Gottes. Aber die Israeliten dachten, solange wir nur das eine einhalten, solange wir nur Gott ehren und die Opfer bringen, wird Gott schon zufrieden sein. Dann ist das andere nicht so wichtig. Aber damit hatten sie sich offensichtlich geirrt. Für Gott kann man nicht sagen, oh Gott ehre ich und Gott preise ich, aber die Menschen sind mir egal. Man kann nicht sagen, Gott, den liebe ich, aber die Menschen, von denen will ich nichts wissen. Die Bedürftigen, die können mir gestohlen bleiben. Ich kümmere mich um mich selbst, meine Familie vielleicht noch, aber die anderen interessieren mich nicht. Wer sagt, ich gehöre zu Gott, der muss lernen, die zu lieben, die er liebt. Und das sind alle. Und das sind alle. Gott hat sein Volk beschenkt. Er hat uns alle beschenkt. Durch ihn haben wir unser Leben. Aber er ist auch ein eifersüchtiger Gott, sagt die Bibel. Wenn wir zu ihm gehören und öffentlich bekennen, ich gehöre zu ihm, dann erwartet er auch, dass wir dementsprechend leben. Ich möchte mal so ein Beispiel vom Fußball bringen, ja? Kein Fußballtrainer würde auch nur eine Minute einen Spieler auf dem Feld lassen, der absichtlich Eigentore schießt. Wenn man absichtlich Eigentore schießt, dann ist man sofort ausgewechselt. Es kann mal passieren, dass man ein Eigentor schießt. Das ist nicht schlimm, solange es aus Versehen passiert. Aber sobald man es absichtlich macht, ist man weg vom Fenster. Und wir alle machen Fehler, wir alle sündigen mal und wir alle sind mal ein schlechtes Ebenbild Gottes. Und das ist in Ordnung, solange wir es nicht zu unserem Lebensstil werden lassen. Solange wir es nicht absichtlich tun. Solange wir sagen, ich gebe mein Bestes, um Gott zu ehren und ihm zu dienen. Denn wir sind Gottes Volk und Gott möchte durch uns handeln. Gott möchte durch uns dem Leid dieser Welt begegnen. Er möchte durch uns den Bedürftigen helfen und den Leidenden beistehen. Unsere guten Taten sollen leuchten. Amos sagt in 5, Vers 24, stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso sollen eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Und der Jakobus 1, Vers 27, rein und vorbildlich unserem Gott Vater zu dienen, bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Waisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder gepredigt über eine Kirche nach dem Herzen Gottes. Wie muss eine Kirche sein, damit sie Gott gefällt und Gott ehrt? Damit sie den Auftrag lebt, den er ihr gegeben hat. Und dabei haben wir uns verschiedene biblische Bilder angeguckt. Ja, wir haben gesehen, dass eine Kirche ist wie eine Herde, die dem guten Hirten Jesus nachfolgt. Wir haben gesehen, dass sie ist wie ein Körper, wo verschiedene Körperteile mit verschiedenen Fähigkeiten und Gaben zusammenkommen und gemeinsam sich ergänzen und unterstützen. Wir haben gesehen, dass Kirche ist wie eine Familie, die sich liebt, die sich unterstützt und die sich trägt. Dass Kirche ist wie eine Braut, die von dem Bräutigam Jesus unglaublich geliebt wird und die sich für ihn schön macht. Wir haben gehört, dass Kirche ist ein Rettungsboot, das einen Auftrag hat, die Verlorenen zu suchen und zu retten und alles zu tun, damit möglichst viele Jesus, den Herrn und Erlöser, kennenlernen. Wir haben gehört, dass Kirche ist wie ein Tempel, ein Ort der Gegenwart und der Anbetung Gottes. Doch Kirche nach dem Herzen Gottes, das ist mein letzter Punkt in dieser Serie, ist auch ein Licht. Kirche nach dem Herzen Gottes ist ein Licht für diese Welt. Sie lässt ihre guten Taten leuchten. Sie dreht sich nicht nur um sich selbst und um Gott, sondern sie ist relevant für ihre Gesellschaft. Sie ist relevant für ihre Stadt. Sie ist relevant für die Menschen in ihrem Umfeld. Sie ist ein Leuchtturm der Gerechtigkeit. Als Kirche müssen wir uns fragen, welche Nöte haben die Menschen in unserem Umfeld? Welche Nöte haben die Menschen in unserer Stadt? Das ist eine Frage, die können wir uns ganz persönlich als Einzelne stellen, aber die müssen wir uns auch gemeinsam als Kirche stellen. Und natürlich die erste Not, die Menschen haben, das ist Errettung. Wir wissen, wir brauchen Jesus, der uns von unserer Schuld befreit und uns ewiges Leben schenkt. Aber das ist nicht die einzige Not, die Menschen haben. Und wir können uns nicht damit zufrieden geben, zu sagen, ja, wir kümmern uns nur um die Rettung, um den Rest kümmert sich der Staat oder um den Rest kümmert sich eben niemand. Sondern unser Auftrag als Kirche ist es, das Reich Gottes sichtbar zu machen. Und das Reich Gottes besteht in Gerechtigkeit. Es besteht darin, wenn Bedürftigen auch geholfen wird und Leidende nicht allein gelassen werden. Und wir müssen uns fragen, wie ist das eigentlich mit uns? Berührt uns eigentlich die Not unserer Stadt? Berührt uns eher die Not unseres Gartens, wenn das Gras mal wieder zu hoch gewachsen ist? Ja, wir haben jetzt ein Haus zum ersten Mal und plötzlich merkt man, um wie viele Dinge man sich da alles kümmern kann. Oder berührt uns eher die Not unseres Nachbarn, der einsam ist und keinen hat, weil seine Frau gestorben ist und seine Kinder weit weg wohnen. Wessen Not berührt uns eher? Was macht die Not mit uns? Ja, wir haben bis vor kurzem in der Innenstadt von Hamburg gewohnt. Jeden Tag bin ich mit meinem Fahrrad zur Arbeit gefahren, direkt am Hauptdrogenzentrum von Hamburg vorbei. Verwahrloste Menschen ohne Ende. Und ich bin ganz ehrlich, meistens hat es mich nur berührt, dass ich aufpasse, dass mir keiner vors Fahrrad läuft. Irgendwie hat es mich berührt, aber irgendwie dachte ich häufig auch, na, ich habe schon genug andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Aber wir sind Gottes Repräsentanten auf dieser Erde, dessen Gott, der jeden einzelnen Menschen liebt. Und ich glaube, wir müssen uns herausfordern lassen, dass die Not in unserem Umfeld wieder neu unsere Herzen berührt, damit wir den Auftrag leben, den Gott uns gegeben hat. Und dass sie uns ganzheitlich berührt, das beginnt mit unseren Emotionen, aber es hört nicht bei unseren Emotionen auf. Wenn nur unsere Emotionen berührt werden, ist noch keinem geholfen. Es muss auch unser Geldbeutel berührt werden. Es müssen auch unsere Taten berührt werden. Nur dann können wir wirklich das umsetzen, was wir sollen. Wir haben als Kirche nach dem Herzen Gottes eine soziale Verantwortung für unsere Gesellschaft. Und wir müssen uns fragen, was wäre anders, wenn wir nicht da wären? Was wäre anders in deiner Straße, wenn du in dieser Straße nicht leben würdest? Was wäre anders mit der Achbergstraße, wenn unsere Kirche hier nicht wäre? Was wäre anders mit Sigmaring, wenn es unsere Kirche nicht geben würde? Würden ein paar Menschen traurig sein, weil sonntags der Gottesdienst ausfällt? Das ist schon mal was, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen wenig. Wir haben einen Auftrag. Und würde irgendjemand es merken in unserer Stadt, wenn wir nicht mehr da sind, außer vielleicht die Nachbarn, die denken, oh, jetzt kann ich sonntags länger schlafen. Kommt nicht mehr so laute Musik aus dem Fenster. Amos schreibt, ich will das Recht fließen sehen wie Wasser und die Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Gott aufrichtig anbeten bedeutet auch, soziale Verantwortung zu übernehmen, bedeutet auch, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen, Gutes zu tun. Wir können Gott nur lieben, wenn wir auch die Menschen lieben, die er liebt und die er geschaffen hat, für die er sein Leben gegeben hat. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, das sagt Jesus. Und doch soll es auf dieser Welt sichtbar werden. Und doch ist es unser Auftrag, es auf dieser Welt sichtbar zu machen. Und die erste Kirche, die gewachsen ist, die diese ganze Welt auf den Kopf gestellt hat, die ist sicherlich auch gewachsen, weil Gott Wunder getan hat, weil Gott Heilungen geschenkt hat, weil Gott eingegriffen hat auf übernatürliche Art und Weise. Aber die Kirche ist genauso gewachsen, weil die Menschen die Liebe Gottes in den Nachfolgern von Jesus gesehen haben. Weil die Christen dahin gegangen sind, wo die Welt nicht hingegangen ist. Weil sie den Armen geholfen haben, weil sie sich um die Kranken gekümmert haben. Ja, direkt nebenan ist das Krankenhaus. Krankenhäuser sind ein direktes Ergebnis christlicher Kultur, christlicher Verantwortung. Menschen, die gesagt haben, wir können die Armen nicht allein lassen. Das Evangelium kam in eine Zeit des Römischen Reiches. Damals galt Barmherzigkeit als Schwäche. Barmherzig war man seiner Familie gegenüber. Um die hat man sich gekümmert. Vielleicht sogar noch seinem Volk gegenüber. Aber spätestens Leuten, die nicht zum Volk gehörten, war man nicht barmherzig. Barmherzigkeit war eine Schwäche. Aber die Christen haben das anders gelebt. Sie haben gesagt, nein, Barmherzigkeit ist eine Stärke, denn wir haben einen barmherzigen Gott und wir leben diese Barmherzigkeit und wir machen sie sichtbar. Und damit haben sie die Kultur der ganzen Welt verändert. Wir leben in einer Zeit, wo eigentlich relativ klar ist, Barmherzigkeit, Hilfe ist eine Stärke. Keiner in unserer Regierung würde hingehen, Barmherzigkeit ist schlecht. Und warum? Das haben Christen verändert. Christen haben die Kultur der ganzen westlichen Welt verändert, weil sie es anders gelebt haben. Weil sie die Welt auf den Kopf gestellt haben, weil sie anders waren, weil sie geholfen haben, weil sie gesagt haben, egal ob ich mich anstecke, ich helfe trotzdem den Kranken, weil das der Auftrag ist, den Gott mir gegeben hat. Und so sind Menschen zu Jesus gekommen. Und ich flehe Gott an, dass er mir mehr von dieser Liebe in mein Herz gibt, dass seine Liebe für die Menschen auch meine Herz berührt und erfüllt. Matthäus 5, Vers 14, ich lese nochmal. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle sie sehen können. Ihr seid das Licht der Welt. Genauso, ich habe auch eigentlich eine PowerPoint dazu, die habe ich jetzt die ganze Zeit vergessen. So, klicken wir mal ein bisschen weiter. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Als Kirche nach dem Herzen Gottes sind wir das Licht der Welt. Wir sind ein Leuchtturm. Und was hier interessant ist, das ist hier indikativ. Das bedeutet, hier wird eine Tatsache beschrieben. Das ist nicht ein, ihr könntet das Licht der Welt werden. Das ist nicht, ihr sollt das Licht der Welt sein. Das ist, ihr seid das Licht der Welt. In einem Zimmer, in dem es nur eine Lampe gibt, hat diese Lampe einen ziemlich großen Einfluss auf die Helligkeit des Raums. Wenn die Lampe aus ist, dann ist es dunkel im Raum. Wenn die Lampe an ist, dann ist es hell im Raum. Gut, es gibt vielleicht noch die Fenster, die können mithelfen. Aber stell mal vor, der Raum hat keine Fenster. Dann ist die komplette Helligkeit des Raums von dieser Lampe abhängig. Und jetzt habt diesen Gedanken im Kopf. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Als Kirche hier in Sigmaring. Als Kirche weltweit. Und ob wir leuchten, hat einen ziemlich großen Einfluss auf den Zustand unserer Welt. Wenn wir leuchten, kann es hell werden in dieser Welt. Und wenn wir nicht leuchten, dann wird es dunkel in dieser Welt. Und häufig beklagen wir uns als Christen, dass es an vielen Orten so dunkel ist an dieser Welt. Und vielleicht liegt das auch daran, dass zu viele Kirchen ihr Licht ausgeschaltet haben. Dass sie ihren Auftrag vergessen haben, zu leuchten, die Gerechtigkeit und das Reich Gottes sichtbar werden zu lassen. Und natürlich, die besonders Gewissenhaften denken jetzt, ich tue doch schon so viel und ich kann einfach nicht mehr. Und natürlich denkst du auch, wie soll das denn alles möglich sein? Gott schenkt uns den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Es ist seine Kraft. Es ist seine Liebe. Es ist sein Aussenden, was uns dazu befähigt, Licht zu sein. Aber der Heilige Geist zwingt uns nicht dazu. Wir müssen ihm auch den Raum geben. Wir müssen uns auch von ihm senden lassen. Wir müssen uns auch von ihm verändern lassen. Wir müssen uns auch von ihm erfüllen lassen. Mehr von seiner Kraft und von seiner Liebe. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die Gerechtigkeit Gottes sichtbar zu machen. Die Ranger hatten ja gerade ein Ranger Camp. Und einige sind hier, die ganz besonders müden unter uns. Schaut euch um. Toll, dass ihr trotzdem gekommen seid und nicht im Bett liegt, was ihr sicherlich auch brauchen könntet und verdient hättet. Ich sage, die Royal Ranger sind so eine Möglichkeit, sind so eine Praxis, wie wir das leben, Licht für diese Welt zu sein. Ja, ich war da auf dem Camp einen Nachmittag nur und habe das gesehen. Und ich habe da einige Kinder gesehen, wo ich dachte, oha, die Eltern werden sich freuen, dass die gerade nicht zu Hause sind. Okay, Kinder, die bestimmt herausfordernd sind, die die Mitarbeiter und Leiter auch schon mal an ihre Grenzen bringen und darüber hinaus. Aber Leiter, die gesagt haben, nein, ich opfere jetzt hier meinen Urlaub, ich chill nicht auf Mallorca, sondern ich bin im Regen in Hölzle. Und diene den Kindern und diene den Menschen, diene meiner Stadt. Und so sind die Royal Ranger schon eine Möglichkeit, ein Dienst, den wir als Gemeinde haben, wie wir das leben. Ja, soziale Verantwortung übernehmen, unserer Stadt zu dienen. Ja, hier, nicht weit, in Engelswies, De Ignis. Eine Möglichkeit, wie Christen soziale Verantwortung übernehmen. Wir haben hier Mitarbeiter, die dort mitarbeiten, die dort mit dazu beitragen, dass Bedürftigen, dass Schwachen geholfen wird, dass sie nicht alleine sind in ihrer Not. Wir haben Lehrer, Kindergärtner, Krankenschwestern, Ärzte vielleicht, viele Menschen, die das leben. Und das ist großartig. Aber auch als Kirche möchte ich mir gemeinsam mit euch die Frage stellen, gibt es noch mehr, was Gott uns aufs Herz legen möchte, wie wir unserer Stadt Sigmaringen dienen können? Wie wir dazu beitragen können, dass Sigmaringen nach dem Bild Gottes verändert wird? Das Reich Gottes sichtbar wird in Sigmaringen, weil wir als Kirche hier sind und weil wir einen Unterschied machen. Soziales Engagement ist kein nettes Add-on, kein schönes Extra für die besonders engagierten Kirchen. Soziales Engagement ist zentraler Bestandteil einer jeden Kirche, die nach dem Herzen Gottes unterwegs ist und die ihren Auftrag lebt. Und das ist eine Sache, die ich mit uns in unsere Mitte hineinlegen möchte, wo ich uns alle herausfordern möchte, darüber nachzudenken. Und es beginnt bei uns selbst. Es beginnt dabei, dass wir unser Herz prüfen. Haben wir Gottes Liebe in unserem Herzen für die Menschen, die in Not sind, für die Bedürftigen? Und wenn nein, vielleicht sollen wir Buße tun und Gott bitten, wo wir uns zu sehr um uns selbst gedreht haben. Und ihn bitten, dass er unser Herz neu mit seiner Liebe erfüllt. Und ich predige auch zu mir selbst. Als Pfingstler haben wir eine Stärke. Ja, als Pfingstler, wir sind ja eine Pfingstgemeinde. Und als Pfingstler haben wir verstanden, dass Gefühle etwas Wichtiges sind. Manche Kirchen sind sehr auf den Kopf fixiert, sehr auf den Verstand fixiert. Und natürlich, Glaube sollte nicht vom Verstand komplett losgekoppelt sein. Das unterschreibe ich zu 100%. Aber wenn Kirchen versuchen, Glaube und Religion von Gefühlen zu trennen, dann wird das nicht funktionieren. Weil Glaube ist etwas Ganzheitliches. Und Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen. Manche würden ja sich wünschen, Gott hätte uns ohne Gefühle geschaffen, aber so ist es nun mal nicht. Und deswegen muss Glaube auch immer unsere Gefühle ansprechen. Aber wenn er nur unsere Gefühle anspricht und unsere Taten nicht verändert, dann ist er genauso falsch und genauso schwach. Und deswegen brauchen wir eine Kombination, ein Glaube, wo wir Frieden finden, wo wir Freude bekommen, wo es uns emotional gut geht und wir heil werden. Aber auch ein Glaube, der uns in die Tat führt und der uns Jesu Hände werden lässt. Und es geht nicht darum, jetzt in blinden Aktionismus zu verfallen, sondern es geht darum, sein Herz zu prüfen, seine eigenen Prioritäten zu prüfen und zu überlegen, Gott, was hast du für mich vorbereitet? Wo kann ich das Reich Gottes sichtbar werden lassen? Und vielleicht beginnt es wirklich in deiner Nachbarschaft. Vielleicht beginnt es sogar in deiner Familie. Vielleicht hat Gott aber auch noch mehr für uns und davon bin ich auch überzeugt. Ich möchte gerne beten. Gott, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass deine Liebe nicht bloß ein Gefühl ist, sondern dass deine Liebe sich in Taten offenbart hat. Dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du das Kreuz auf dich genommen hast, dass du dich hast für uns schlagen lassen, dass du dich hast für uns bespucken lassen, dass du dich hast für uns erniedrigen lassen, dass du dich hast für uns töten lassen, weil du uns so sehr liebst. Danke dafür. Und ich bitte dich, Herr, für uns alle, ich bitte dich auch für mich persönlich, dass diese deine Liebe zu uns Menschen auch mein Herz, auch unser Herz erfüllt, dass sie wächst in unserem Herzen, dass sie zunimmt. Und dass das Not und das Leid der Menschen in unserem Umfeld uns nicht egal ist, sondern uns berührt. Und dass du einem jeden von uns zeigst, wie wir Schritte gehen können, diesem Not, diesem Leid zu begegnen. Wie wir Schritte gehen können, Menschen zu trösten, Menschen zu helfen, für Menschen da zu sein, die du liebst. Und ich bitte dich auch für uns als Kirche, dass du uns zeigst, welche Türen du öffnen möchtest, damit wir unserer Stadt dienen können, damit die Menschen unserer Stadt dieses Leuchten sehen. Nicht damit sie sehen, wie toll wir sind, sondern damit sie sehen, wie toll du bist, denn du bist unser Gott und wir sind nichts ohne dich. Amen.